Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag. Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, dem 9. Mai. Heute haben wir folgende Themen für Sie. Armut in der Schweiz. Unscheinbar und darum kaum wahrgenommen. Schattenbanken. EU will Umgang der Bankenregulierung unter die Lupe nehmen. Nachruf auf Jack Tramiel, eine der schillerndsten Gestalten der Computerszene. Am Mikrofon Benedikt Bachmann.
95,6. Rabe Info.
Zuerst die Nachrichten. Die Stadt Berner Abfallsünder müssen sich in Zukunft vermehrt in Acht nehmen. Die Kampagne Subers Bern, Zäme Gates, setzt dieses Jahr verstärkt auf repressive Maßnahmen. Laut einer Mitteilung der Stadt haben die Appelle an die Selbstverantwortung nicht ausgereicht. In Zukunft werden Littering-Vergehen je nach Gewicht mit hohen Bußen bestraft. Bei Kleinabfällen kostet es bis zu 80 Franken, bei Sperrgut bis zu 300 Franken. Dazu sind Pinto und die Kantonspolizei an wichtigen Hotspots unterwegs. Der Schwerpunkt Repression soll die verstärkte Reinigung und die Sensibilisierungsaktion ergänzen. Die zwei geplanten autofreien Sonntage haben unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Dieses Jahr wird die Stadt Bern zwei autofreie Sonntage durchführen, wie der Gemeinderat gestern bekannt gab. Das Grüne Bündnis ist sehr erfreut über diesen Schritt, wie es in einer Mitteilung schreibt. Sie bedauern jedoch, dass Quartiervereine, Anwohnerinnen und Anwohner, Jugend- und Kindervereine nicht in die Planung mit einbezogen wurden. Die Berner Jungfreisinnigen nehmen den Entscheid mit großem Befremden zur Kenntnis. Sie betrachten die autofreien Sonntage als Verschleuderung von Steuergeldern, weil ein solcher Tag keine nachhaltigen Auswirkungen auf die Umwelt habe. Auch beim Leist Bern Nord sorgen die autofreien Sonntage für Kritik. Auch sie monieren, man hätte die Steuergelder sinnvoller ausgeben können. Der UNO-Sondergesandte für Syrien, Kofi Annan, befürchtet das Schlimmste. Er meint, die Beobachtermission sei die einzig verbleibende Chance, das Land zu stabilisieren, wie er gemäß Agenturmeldungen gestern in Genf sagte. Bis Ende des Monats sollen alle 300 UNO-Beobachter in Syrien sein. Ansonsten sei es wahrscheinlich, dass Syrien voll und ganz in einen Bürgerkrieg abrutsche, sagte Annan. Trotz Waffenstillstand gäbe es immer noch ernsthafte Verletzungen der Waffenruhe. Das Regime von Präsident Assad habe Militär und Panzer noch nicht aus den Wohngebieten abgezogen. In Griechenland herrscht große Unsicherheit nach den Parlamentswahlen. Die bisherigen Regierungsparteien haben so viele Stimmen verloren, dass sie keine Mehrheit mehr bilden können. Die großen Wahlsieger, das sind die Links- und Rechtsaußenparteien, haben auch keine Mehrheit. Zudem wollen sie die Sparpolitik nicht weiterführen. Somit ist unklar, ob und wie die von der EU verhängten Sparmaßnahmen umgesetzt werden können. Das birgt Gefahren für die gesamte Euro-Stabilität. Möglich sind nochmals Neuwahlen im Sommer.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zum ersten Hintergrundbeitrag. Spricht man von Armut, so denken wir meist an die dritte Welt. Aber auch in der Schweiz gibt es Armut. Ökonomisch definiert heißt das Leute mit einem Einkommen unter 2500 Franken. Doch weitere Komponenten wie soziale Armut, sprich Einsamkeit oder ein schlechter Gesundheitszustand machen Armut zu einem komplexen Phänomen. Caritas Schweiz macht jedes Jahr einen Bericht über den Umgang der Schweiz mit der Armut. Ich sprach mit Odilo Noti, Leiter Kommunikation von Caritas, über die Armut in der Schweiz. Ich habe Odilo Noti gefragt, ob man denn in der Schweiz von Armut auf hohem Niveau reden müsse.
Die sprechen wir, wie übrigens in allen europäischen Ländern etwa, sprechen wir von einer sogenannten relativen Armut. Das ist die Armut im Vergleich zur Mehrheit der Bevölkerung. Schätzungen, die wir machen, die bewegen sich zwischen 600.000 bis 900.000 Armen. Das sind Zahlen, die in etwa auch vom Bundesamt für Statistik so bestätigt worden sind.
Wie arm fühlen sich denn die Menschen, die so erfasst werden?
Ja, das ist paradox. Wir sagen sehr oft, und das ist auch unsere Erfahrung aus der täglichen Arbeit mit diesen Menschen, dass Armut in der Schweiz sehr unauffällig, auch sehr diskret ist. Es gibt bestimmte Risiken, arm zu werden in der Schweiz. Wir sind der Auffassung und haben das aufgrund unserer Analysen bestätigt erhalten, dass mangelnde Bildung Armutsursache Nummer eins ist. Also wer mangelnde Bildung hat, hat ein sehr großes Risiko, arm zu werden. Umgekehrt gilt auch, wer mehrere Kinder hat, trägt ein größeres Risiko, arm zu werden, als wer keine Kinder hat oder ein einzelnes Kind. Wer Migrationshintergrund hat, der kann unter Umständen auch ein größeres Risiko haben, arm zu werden. Wer eine Scheidung eingeht, hat auch ein Risiko, arm zu werden. Es gibt also bestimmte Risikogruppen, die eine stärkere Tendenz haben, arm zu werden. Und das zeigt auch schon auf, dass Armut ein vielschichtiges Phänomen ist.
Nochmals zurück zur Frage. Fühlen sich denn die Leute auch alle arm oder ist das sehr unterschiedlich?
Ich meine eben, dass Armut in der Schweiz ein diskretes Phänomen ist, ein unauffälliges Phänomen ist. Das heißt, die Leute möchten unter Umständen gar nicht als arm gelten. Sie versuchen, ihr Leben zu meistern ohne großes Aufheben. Es ist nicht so, dass die Armen stolz darauf sind, arm zu sein.
Sind denn die Leute wesentlich weniger glücklich oder gibt es da irgendwo eine Grenze?
Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Wer ist glücklich? Glücklich kann oder muss nicht mit ökonomischen Verhältnissen zu tun haben. Es ist so, dass ein niederes Einkommen, das hat die Glücksforschung auch schon gesagt, ein niederes Einkommen macht tendenziell weniger glücklich als ein höheres Einkommen, aber ein höheres Einkommen allein würde auch nicht glücklich machen.
Die Wirtschaft wächst, trotzdem nimmt die Armut nicht ab. Wie erklären Sie sich das?
Das war ja bisher so, dass Grunddiktum in der Schweiz, dass wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es auch den Menschen gut. Das hat die Entwicklung der letzten Jahre gezeigt, dass es der Wirtschaft gut ging, dass die Unternehmensgewinne okay oder sehr gut waren, dass aber umgekehrt die Armutsquote in etwa auf gleichem Niveau bestehen blieb. Das kann man an verschiedenen Dingen ablesen, an der Zahl der Sozialhilfeempfänger, man kann es auch sehen an der Zahl der Erwerbslosen und so weiter. Tatsache ist, dass gerade in den unteren Lohn- und Einkommenssegmenten nicht profitiert wurde von diesem allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung, von dieser Entwicklung. Und das zeigt doch eine ganz gefährliche Schere, dass eben für viele der Lohn zur Existenzsicherung nicht mehr ausreicht in den unteren Segmenten. Und hier braucht es eine Verpflichtung, ob ausgesprochen oder unausgesprochen, dass der Lohn eben existenzsichernd sein muss.
Gibt es noch andere Rezepte, um die Armut zu bekämpfen als Mindestlöhne?
Wir sind der Meinung, dass es einer Armutspolitik in erster Linie darum gehen muss, Armut überhaupt zu vermeiden. Wir sind ganz klar der Auffassung, dass es auch langfristig günstiger, also sozusagen billiger, aber auch nachhaltiger ist, wenn Armut erst gar nicht entsteht, als wenn wir dann die Folgen der Armut lindern müssten. Also, und da meinen wir, ist es ganz entscheidend, dass in die Bildung investiert wird, und zwar in die Weiterbildung. Gerade für untere Einkommenssegmente ist es nicht selbstverständlich, dass sie sich weiterbilden können. Es ist auch zu teuer. Und hier ist entscheidend, dass es ein Weiterbildungsobligatorium gibt, mittelfristig.
Sie machen jährlich einen Bericht. Was hat sich im letzten Jahr in der Schweiz verändert?
Dem Bund haben wir eigentlich ein gutes Zeugnis ausgestellt. Wir können festhalten, dass der Bund eine gesamtschweizerische Armutsbekämpfungsstrategie formuliert hat, dass er die auch überprüft und zur Debatte stellt, ihre Wirksamkeit also überprüfen lässt. Bei den Kantonen ist das Bild etwas differenziert. Da stellen wir fest, dass die Kantone Bern, Luzern, Waadt und Basel-Stadt einen Armutsbericht publiziert haben. Armutsberichte sind ja ein wichtiges Instrument, finden wir, weil in dieser Armutspolitik muss die Situation zunächst einmal dargestellt werden, die in Bezug auf die Armut in einem Kanton herrscht.
Sagt Odilo Noti, Leiter Kommunikation von Caritas Schweiz.
Rabe Info 95,6.
Weltweit werden die Banken nach der großen Finanzkrise stärker kontrolliert und reguliert. Doch Geschäftsfelder wie Hedgefonds sind davon nicht betroffen. Deshalb versucht die EU jetzt in einem offenen Verfahren genauer zu definieren, was denn alles unter das System von Schattenbanken fallen soll. Radio Dreieckland hat sich mit Sven Giegold, finanz- und wirtschaftspolitischem Sprecher der Fraktion Die Grünen im Europaparlament, über die Shadowbanking-Initiative der EU-Kommission unterhalten. Als erstes wollte er wissen, was denn unter Shadowbanking genau zu verstehen ist.
Die EU stellt offen die Frage, was denn unter Shadowbanking zu verstehen ist. Sie hat eine Kommunikation herausgegeben, macht dort verschiedene Vorschläge. Das im Grundsatz sind das ganz verschiedene Konstruktionen, in denen eine Art Bankgeschäft außerhalb von Banken stattfindet. Und da gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Möglichkeiten. Zum Teil sind das Teile des Finanzmarkts, die bisher nicht reguliert sind. Bekanntere Beispiele sind Hedgefonds, die häufig in großem Maße kreditfinanziert sind. Auf der anderen Seite gibt es außerdem den ganzen Bereich der Geldmarktfonds, die außerhalb des regulären Bankgeschäftes, aber trotzdem in bestimmten Fällen auch bankgeschäftsähnlich sind. Und man schätzt, dass eben durch die verstärkte Bankenregulierung, die jetzt geplant ist, dieser Bereich der sogenannten Schattenbanken immer weiter anwächst und damit die Regulierung des ordentlichen Bankensektors ad absurdum führt. Und deshalb ist es, finden wir das richtig, dass dieser Bereich jetzt mal verschärft unter die Lupe genommen wird.
Also wer betreibt diese Initiative, wer treibt es nach vorne? Ja, wo steckt das gerade im Prozess sozusagen in den EU-Institutionen?
Die EU-Kommission hat mit ihrer Mitteilung praktisch Fragen gestellt, ob ihr Verständnis, was Schattenbanken sind, richtig ist oder nicht. Und jetzt antworten alle möglichen Interessensgruppen, Wissenschaftler, aber auch Bürger sind aufgerufen, auf diese Fragen, die man auf der Webseite der EU-Kommission finden kann, zu antworten. Die EU-Kommission hat eine große Konferenz durchgeführt vor 2 Wochen. Die ganze Debatte kommt auch sehr stark aus den USA, weil dort die Bankenregulierung jetzt schon einige Schritte weiter ist als bei uns nach der Krise, und das hat zum weiteren Anwachsen dieses Shadowbankings geführt. Und im Übrigen arbeitet parallel das Financial Stability Board, also das Gremium für weltweite Finanzmarktstabilität, arbeitet an ebenso der Definition von Schattenbanken. Also es ist eine große Debatte, die auch weltweit geführt wird.
Also es ist noch ein sehr offener Prozess, aber ist es schon möglich, dass eben neben den eigentlichen Zielen, die offiziell dort in dieser Direktive angegeben werden, also Hedgefonds und so weiter, die Sie schon erwähnt haben, kann es auch sein, dass eben alternative Finanzierungssysteme von Häuser kaufen oder ähnlichen durch diese Initiative dann tangiert werden und einem größeren Kontrolldruck unterworfen werden?
Ehrlich gesagt, das ist noch dermaßen offen, dass ich da wirklich keine Vorhersagen wagen würde. Auf jeden Fall gilt hier genau das Gleiche wie im Bereich des Bankenwesens ohnehin. Man muss sehr aufpassen, dass durch die notwendige Reregulierung des Finanzsystems man nicht diejenigen tötet, die in irgendeiner Weise nicht dem Standardmodell einer angelsächsischen Großbank entsprechen. Wir haben immer wieder starken Druck für die deutschen Volksbanken und Sparkassen, weil die in vielerlei Hinsicht eben nicht der normalen Privatbank, die profitmaximierend ist, entsprechen. Und eine meiner Aufgaben hier im Europaparlament ist auch aufzupassen, dass die nicht zum ironischen Opfer der Regulierung nach der Finanzkrise werden. Und die gleiche Gefahr besteht grundsätzlich auch gegenüber anderen alternativen Finanzierungsstrukturen, die nun wirklich alternativ sind. Darauf wird zu gucken sein, aber Vorhersagen sind da völlig nicht zu machen, weil dieses Grünbuch der Kommission ist so offen, dass da wirklich alles und nichts runterfallen kann. Und was dann am Schluss, bis Jahresende soll da eine Gesetzesinitiative erfolgen, dann wirklich in den Fokus der Gesetzgebung kommt, das wissen im Moment die Götter.
Was sind jetzt die nächsten Schritte, die von der Kommission getätigt werden in diese Richtung? Und wie kann Mann oder Frau sich dort auch einbringen und den Prozess weiterverfolgen?
Das Grünbuch der Kommission zu den Schattenbanken ist auf der Internetseite der Kommission herunterzuladen. Das kann man einfach googeln. Dort sieht man auf wenigen Seiten erklärt, was aus Sicht der Kommission Schattenbanken sind. Jeder kann sich daran beteiligen, auf die Suche, ich sag mal, auf die Schattenbankenjagd zu gehen. Ja. So funktioniert Gesetzgebung in Europa erfreulicherweise regelmäßig, dass erstmal die Öffentlichkeit gefragt wird und dazu kann Stellung genommen werden. Und ich kann nur empfehlen, wenn man dort über entsprechendes Wissen verfügt, sich da einzubringen. Daraus folgt dann eine Gesetzesinitiative, das hat der Finanzmarktkommissar Barnier schon angekündigt, dass er das machen wird. Und dann beginnt die normale Gesetzgebungsarbeit, das heißt das Parlament, genau wie die Mitgliedsländer, sind dann aufgerufen, diesen Gesetzesvorschlag, der dann folgen wird, der Kommission abzuändern. Und bis nach 1 bis 2 Jahren erfolgt dann tatsächlich die Gesetzgebung nach einem Beschluss sowohl der Mehrheit im Rat, der Mitgliedsländer als auch der Mehrheit im Europäischen Parlament.
Sagt Sven Giegold, finanz- und wirtschaftspolitischer Sprecher der Fraktion Die Grünen im Europaparlament, im Beitrag von Radio Dreieckland Freiburg.
95,6. Rabe Info.
Letztes Jahr ist Steve Jobs gestorben. Wer das war, muss man heute wohl niemandem erklaren. Er hat schließlich iPhone und iPad erfunden. Den polnischen Holocaust-Überlebenden Idek Dramiejski hingegen, den kennen wohl die wenigsten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wanderte er in die USA aus, änderte seinen Namen in Jack Tramiel, revolutionierte die Computerbranche. Tramiel erfand den Heimcomputer Commodore 64 und den Atari ST und hat sich damit ein Denkmal geschaffen. Anfang April ist Jack Tramiel im Alter von 84 Jahren gestorben. Michael Banicki von Radio Lora München hat mit Wolfgang Kainz Huber vom Computermuseum München über den Computerpionier und seine revolutionäre Erfindung, den Commodore 64, gesprochen.
Das ist auf jeden Fall der meistverkaufte Computer, der C64, und auch ich habe mir 1983 einen C64 gekauft und auch weniger gespielt eigentlich als Programmieren gelernt damit, weil eben schon damals sehr, sehr viele Fachzeitschriften da waren, die man sich kaufen konnte und man sich da eigentlich irgendwie in einer Clique gefühlt hat damals, weil sich so viele Leute eben für dieses Gerät interessiert haben.
Aus heutiger Sicht war das ja ein wahnsinnig primitiver Kasten. Man sagt ja auch der Brotkasten, weil er schon optisch eigentlich relativ wenig reizvoll war, war in so einem Linzgrau gehalten. Hinten konnte man den Fernseher reinstöpseln. Und schon vom Selbstverdienten gekauft oder vom Taschengeld?
Ich muss jetzt dazu sagen, dass ich relativ spät in den Genuss eines Computers gekommen bin. Ich war damals schon über 20 Jahre alt und mein Bruder hat zu dem Zeitpunkt Maschinenbau studiert und wollte da eine Facharbeit mit dem Computer schreiben und er hat nicht gewusst, wie er zu der Kiste kommen sollte und so haben wir uns den Computer gemeinsam zu Weihnachten gewünscht und das hat dann mein Vater gemacht, weil er selber auch, nicht sagen von der Technik fasziniert, aber es hat ihn ein bisschen interessiert, was ein Computer so tut. War ja Anfang der 80er Jahre ja immer noch irgendwie was Geheimnisvolles. Und jetzt steigt man eigentlich sofort in die Geschichte von Jack Tramiel ein. Er wollte damals Computer produzieren, die sich jeder leisten konnte. Und das war ein Computer, der eigentlich mit 64 Kilobyte damals ziemlich viel RAM hatte, was man sich heute nicht mehr vorstellen kann, aber es war eine Menge RAM.
Hat dir damals der Name Jack Tramiel irgendwas gesagt?
Damals, ehrlich gesagt, weniger. Ich habe mich eigentlich erst sehr viel später für die Hintergründe von Commodore interessiert, nachdem also ich auch dieses Computermuseum-Projekt begonnen habe und muss aber heute sagen, dass tatsächlich einer der schillerndsten Figuren in der Computerszene war, zumindest sagen wir mal bis 1995, dann war ja die Geschichte von Commodore mehr oder weniger zu Ende. Soweit ich das weiß, ist er ja relativ früh bei Commodore dann wieder ausgeschieden, weil er, glaube ich, sehr autoritären Führungsstil hatte innerhalb der Firma. Hat er 1984 Commodore bereits verlassen und hat dann aber eigentlich erneut Computergeschichte geschrieben, indem er Atari gekauft hat und da den legendären Atari ST dann produziert hat. Die Geschichte von Jack Tramiel ist dann schon noch weitergegangen bis, sagen wir mal, ungefähr 95. Dann war die Homecomputer-Szene eigentlich am Ende, weil der PC alles genauso gut konnte.
Letztes Jahr ist jetzt Steve Jobs, einer der Gründer von Apple, gestorben. Der galt auch so als Computergenie. War Jack Tramiel, eigentlich hieß er Idek Tramielski, war gebürtiger Pole. Waren die beiden in einer Liga, könnte man das sagen?
das ist jetzt eine Frage, die man nur subjektiv eigentlich beantworten kann, aber ich würde sagen, ja. Es ist nur zeitlich verschoben, das Ganze. Die Karriere an der Öffentlichkeit war eigentlich bei Jack Tramiel zu Ende, als Steve Jobs im Zenit stand. Die Veröffentlichung des iPods, des iPhones, des iPads oder auch des iMacs, das sind ja lauter Sachen, die eigentlich erst 95 stattgefunden haben, nachdem Steve Jobs wieder zurück zu Apple zurückgekehrt ist. Und Jack Tramiels Karriere war zu dem Zeitpunkt eigentlich zu Ende, weil er bis zu dieser Zeit, 95, der Besitzer von Atari war und eben, wie gesagt, die Zeit der Homecomputer, der Spielkonsolen zu dem Zeitpunkt eigentlich zu Ende war.
Aber ich glaube, die beiden hatten ja die Fähigkeit, ein Computerprodukt vom Konsumenten her zu denken. Wenn du dich daran erinnerst, an den Commodore Amiga, der hat was geboten mit Grafik, mit Sound, mit Benutzeroberfläche, was der PC erst Jahre später konnte.
Was beide vereinigt, ist, dass sie Visionäre waren. Dieser visionäre Gedanke, was zu tun, wovon keiner der Meinung war, dass man mit sowas Geld verdienen könnte. Dieser Gedanke, der, glaube ich, war beiden eigen.
Sagt Wolfgang Kainz-Huber vom Computermuseum München im Gespräch mit Michael Barmikl vom Radio LoRa München.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen um 11 Uhr. Nachhören kann man das Rabe Info jederzeit unter www.rabe.ch. Heute hörten Sie Beiträge von Radio Dreieckland Freiburg und Radio LoRa München. Am Mikrofon verabschiedet sich der Benedikt Bachmann. Merci vielmal fürs Zuhören und einen guten Tag.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.